Herr Hofmann, eine Minute nach Mitternacht wird gestreikt. In wie vielen Betrieben denn?
Nun, wir werden in der ganzen Republik, ich kann Ihnen die genaue Zahl jetzt noch nicht sagen, heute Abend ab 12 Uhr und dann in den nächsten Tagen vor allem auch während der Tag- und Schichten mit Warnstreiks deutlich machen, dass wir Bewegung am Verhandlungstisch von den Arbeitgebern verlangen.
Der Präsident von Gesamtmetall, Wolf, einer derer am Verhandlungstisch, der hat im Handelsblatt gesagt, manche IG Metaller Seelen bräuchten wohl ein bisschen Geklapper. Tatsächlich würden aber die Bilanzen von 2020 oft die Lage nicht widerspiegeln, in der die Unternehmen sind, weil es pandemiebedingt viel niedrigere Kosten gegeben habe. Stichwort Kurzarbeit oder auch weniger Dienstreisen. Wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Situation der Unternehmen derzeit?
Wenn wir sehen, dass in den Hauptbranchen, die wir vertreten, seit der Sommerpause wir vor viele wieder erwarten, ich fand es auch überraschend, wir einen glatten V-Verlauf der Krise beobachten könnten. Das heißt, die Aufträge haben sich bis Ende des Jahres wieder deutlich erholt. Und wir haben jetzt wieder eine kleine Hängepartie, einerseits durch den zweiten Teil-Lockdown, auf der anderen Seite, die Sie haben es in der Anmoderation angesprochen, die fehlenden Teile, die in der Zulieferkette jetzt gerade zu teilweisen Bandstillständen führen. Aber im großen Modo und vor allem auch, was die Auftragslage angeht, eine sehr stabile Situation des Jahr 2021 hinein. Und deswegen ist es mehr wie notwendig, die Themen, die sich jetzt in den Betrieben stellen, die wir benannt haben mit dem Thema Beschäftigungssicherung, Zukunftsgestaltung und Einkommen stabilisieren, auf die Tagesordnung zu setzen.
Hier im Südwesten betrifft der Tarifkonflikt ja vor allem die Autoindustrie. Die hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr ein Viertel weniger Autos verkauft als im Jahr davor. Müsste man da als Gewerkschaft bzw. als Arbeitnehmervertreter, was Sie ja nun mal sind, nicht die Ansprüche ein bisschen runterschrauben und sagen, na gut, 4% ist ein bisschen viel, das müssen wir natürlich berücksichtigen?
Es ist ja richtig, dass im Durchschnitt des Jahres die Automobilindustrie ein Viertel weniger umsetzen konnte. Sie hat auch entsprechend, Sie haben Herr Wolf gerade zu Recht zitiert, deutlich weniger Kosten gehabt, auch noch durch die öffentliche Mittel, durch Sozialkassen, über die Kurzarbeit ermöglicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist es, wir waren Ende des Jahres wieder fast auf dem Vorkrisenniveau. Und der Wachstumspfad gerade in der Automobilindustrie, das zeigen auch jetzt die aktuellen Daten, sind trotz der Schwierigkeiten der Wachstumspfad ist weiter stabil. Wir müssen ihn nach vorne stabilisieren, ohne Zweifel. Dazu gehört aber auch, dass die Kaufkraft in diesem Lande stabil bleibt.
Aber nach Corona, da kommt auf die Autoindustrie der Umbau zu. Haben Sie keine Bedenken, dass hohe Forderungen jetzt weniger Arbeitsplätze in Zukunft, weil noch stärkere Verdichtung zur Folge haben?
Sehen Sie, wir hatten letztes Jahr bewusst unter den Corona-Bedingungen verzichtet, auf eine Entgelterhöhung zu setzen. Wir haben gesagt, okay, lass uns da mal ein Moratorium einlegen und ihr sichert im Gegenzug Beschäftigung. Was wir feststellen müssen, ist, dass wir 120.000 Arbeitsplätze jetzt schon weniger haben in den Branchen, die wir vertreten, und dass der Trend, die Frage der Krise zu nutzen, um zu restrukturieren, Arbeitsplätze abzubauen, einer ist, der anhält, unabhängig von der Frage, ob hier eine Lohnerhöhung im Raum steht, ja oder nein. Deswegen ist uns auch so wichtig, dass wir eben nicht allein das Thema Entgeltvolumen adressieren, sondern Beschäftigungssicherung und Zukunftsvereinbarungen, die sicherstellen sollen, dass über Investitionen in neue Produkte, neue Prozesse Beschäftigung nachhaltig nach vorne gesichert wird.
Wie stellen Sie sich das vor? Wie können Sie da als Gewerkschaft zu beitragen, dass die Beschäftigung eben da bleibt?
Wir haben dazu gute Beispiele. Wir haben Beispiele nicht nur bei den großen OEMs, wo über solche Zukunftsvereinbarungen die Standorte und die Beschäftigung abgesichert wird, sondern auch im Zuliefererbereich, etwa bei ZF, in Bereichen von Bosch. Und wir möchten, dass das auch in kleinen und mittleren Unternehmen die Arbeitgeber sich der Verantwortung stellen, über Investitionen in neue Produkte und Prozesse Beschäftigung zu sichern und die Debatte zu führen und in der Richtung zu Vereinbarungen zu kommen, ist ein Punkt, wo wir es für zwingend notwendig halten, soll die Transformation gelingen auch im Sinne von, dass technologischer Fortschritt auch in diesem Fall wieder sozialer Fortschritt bedeutet.
Und jetzt mal ganz konkret, wie stellen sich die Gewerkschaften vor, eine Vereinbarung zu treffen, außer eine Beschäftigungsgarantie?
Beschäftigung kann dann garantiert werden, wenn Ideen da sind, welche Produkte oder welche Prozesse in Zukunft die Wertschöpfung bestimmen. Und das heißt zum Beispiel, mit welchen Komponenten etwa klimafreundlicher Mobilität werden produziert, wo werden die industrialisiert. Oder die Frage, erschließen wir uns neue Geschäftsfelder, etwa durch weitergehende Mobilitätskonzepte, wird das Thema Fahrzeugbau neben dem Fahrzeugbau immer zunehmend auch Mobilitätsdienstleister, entstehen dort neue Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, die sicherlich andere Qualifikationen und Anforderungen verlangen, aber genau das ist dann auch Aufgabe solcher Zukunftstarifverträge, zu regeln, zu bestimmen, zu gestalten. Wie kann ich mit den Beschäftigten von heute die Arbeitsaufgaben von morgen durch Qualifizierung auch mit genau gleichem Engagement, mit gleichem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen unterstützen?